Es ist doch etwas Wunderbares, wenn man hier zusammenkommen kann, Sonntagmittag in diese herrliche Gemeinschaft. Wir wollen den Schwestern danken, dass sie uns diesen Raum geben. Mein Thema heute Mittag wird von der Gemeinschaft handeln. Man kann in dieser Welt so schrecklich allein sein, einsam sein. Dass wir das einmal richtig durchleuchten heute Mittag, was das ist, wenn wir Gemeinschaft finden, die unser Herr Jesus stiftet. Da wollen wir beten, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du heute Nachmittag baust, dass du in unserem Leben wirken willst, dass du uns Gemeinschaft gibst, dass du uns zusammenführst. Du hast dieses große Wunder vollbracht, schon von den ersten Tagen der Christenheit an. Tu das doch auch jetzt in dieser letzten bösen Zeit. Und gib, dass wir alle daran teilhaben, an deinen großen Stärkungen und Ermutigungen. Amen. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, von Vers 11 bis 22. Epheser 2, von Vers 11 bis 22. Paulus erinnert da zunächst in der Gemeinde von Ephesus, da lebten die Judenchristen und die Heidenchristen, zwischen denen ja sehr viele Spannungspunkte waren, eng zusammen. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Also, sie hatten ja nicht teil an dem Bund über Israel. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut von Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, die Gemeinde geformt hat, und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft zwischen Juden und Heiden. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Behausung, hieß früher, oder zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jetzt hoffe ich, dass Sie alle einen schönen Urlaub hatten. Wäre ja interessant, wenn Sie erzählen würden, was Sie erlebt haben. Wogende Wellen und Sonnenuntergänge und Schiffsfahrten und lange Reisen und sagen, es war herrlich, war wunderschön. Was war denn schön? Leuchtende Kinderaugen oder schöne Wanderungen und Berge. Gibt ja viel zu bestaunen. Andere sagen, ich bin ein Kunstliebhaber. Ich interessiere mich für Architektur, für wunderbare Kunstwerke, in den Ausstellungen, in den Museen. Es haben ja manche auch jetzt in den letzten Jahren eine Schnäppchenreise in die Türkei gemacht. Die wird ja billig angeboten und meist ist da bei den großen Angeboten von Ögertours und wie die heißen, ist meist eine Rundreise mit dabei und dann kommt man nach Ephesus. Was war das für eine tolle Stadt? Gibt's denn überhaupt noch was Gleichwertiges? Teile von Ephesus gehören ja zu den sieben Weltwundern. Und auch diese wunderschönen Säulen, wenn man da durchgeht. Also das ist doch diese Stadt, an die dieser Brief geschrieben ist, Ephesus. Wenn ich als durchgegangen bin, hat mich immer interessiert, wo haben sich eigentlich die Christen getroffen? Da sieht man gar keine Spuren mehr. Es gibt Kirchenruinen, aber die stammen einige Jahrhunderte später. Da hat das berüchtigte Räuberkonzil stattgefunden. Da war die Kirche zum Räuberhaufen verkommen. Also da haben sie große Bauten gemacht. Von den ersten Christen ist gar keine Bauruine mehr da. Das alles sonst von den anderen Bauten noch da. Der große Tempel des Domitian, das war der erste, schlimmste Christenverfolger. Der sie an die Stelle Gottes gesetzt hat, Johannes den Apostel nach Patmos verjagt hat. Riesige Domitian-Tempel. Man sieht die Celsus-Bibliothek, die wieder aufgebaut ist. Selbst die Spuren schändlicher und schrecklicher, unanständiger Bauten, alles findet man noch in Ephesus, aber man findet keine Spuren der ersten Christenheiten mehr. Wo war denn die Gemeinde? Für uns sind doch die Kirchen so wichtig und die Gebäude. Jetzt müssen wir es merken, dass für die ersten Christen Gebäude gar nicht wichtig waren. Die trafen sich in den Häusern hin und her. Ist für die Gemeinde auch gar nicht wichtig. Wir treiben ja heute manchen Aufwand. Ich weiß ja auch, dass hier sicher schon eine ganze Reihe der Schwestern schon tätig waren und den Saal lieb gerichtet haben. Wir wollen auch das Äußere behaglich machen. Aber letztlich das Entscheidende ist es ja überhaupt nicht. Das Entscheidende sind für eine Gemeinde die Menschen. Die Menschen, die sich treffen und die Menschen, die zusammenkommen. Es gibt so ein herrliches Lied, irdische Dome, Tempel braucht Gott nicht, Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Ruf gehorchen, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein, wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Geist ist da zur Stund, göttliches Wort aus seinem Mund heiligt die Hütte zum Tempel. Kennen Sie eigentlich das Geheimnis, wo Gemeinde sich ereignet um Sie herum? Erleben Sie das? In unseren Tagen wird ja ganz viel Mühe verwendet, um Gemeinde irgendwo zu konstruieren. Und das kann man gar nicht. Und da sagen Leute, wir bauen das miteinander. Menschen haben noch nie Gemeinde bauen können. In 2000 Jahren ist das noch nie gelungen. Da haben Menschen vielleicht Riesenorganisationen geschaffen. Ob es Gemeinde Gottes geworden ist, ich habe meine Zweifel. Und wir bemühen uns ja auch immer wieder, Menschen anzuziehen und sie hereinzubringen und sagen, wie können wir denn das machen, dass wir die Menschen in die Gemeinschaft hineinnehmen und sie das spüren lassen, richtig die herzliche, liebe Gemeinschaft. Und das gelingt nicht. Können Sie Kaffee trinken, so viel Sie wollen, die besten Kuchen auf die Tische stellen und Volkstanz vorwärts und rückwärts machen. Es gibt keine Gemeinschaft und die wächst nicht. Man bleibt sich kalt gegenüber. Nun machen es manche mit Zählenmassage und sagen, es müssen alle miteinander die Hände hochheben und es entsteht nicht Gemeinde Gottes. Wenn wir im Neuen Testament mal drauf sehen, wie kommt denn das, dass Gemeinde wächst, nicht durch äußere Organisation, nicht durch irgendwelche Tricks, nicht durch irgendwelche Maßnahmen, nicht durch irgendwelche Trainings, die man miteinander machen. Sondern Jesus, der Gekreuzigte, zieht. Und wenn Menschen dem gekreuzigten Jesus begegnen, sind sie sich im tiefsten eins. Vom ersten Augenblick an, so war es bei der ersten Christengemeinde am Pfingsttag. In wenigen Minuten, da war gerade noch das erschrockene Herz und sie sagen, was sollen wir denn tun? Und dann predigt ihnen der Petrus, dass Jesus ihre Sünde wegnimmt. Und wer seine Sünde bekennt und bereut, da hat sie Jesus weggetragen. Und da war die Gemeinde ein Herz und eine Seele. Und da wird der Paulus nicht müde, das noch einmal den Ephesern wichtig zu machen. Und nochmal, die ganzen Bauten sind gar nicht wichtig, sondern Durch den Gekreuzigten, durch Jesus und sein Kreuz sind wir eins geworden. Das ist passiert in der ganzen Tiefe. Jetzt ist ja das die Not natürlich, dass wir heute viele Leute kennen, die vielleicht den christlichen Namen tragen oder Plätze und Orte und Gemeinden, die sich christlich nennen, wo wir Christus, den Gekreuzigten, nicht finden, gibt es keine Gemeinschaft. Da kann man vielleicht auch noch beim Bazar noch ein Schnitzel essen, so machen wir es auch in unserer Heimatgemeinde, wo wir gerade wohnen. Aber tiefer geht's nimmer. Die Gemeinschaft der Jesusleute findet statt unter dem Kreuz. Und es heißt im Neuen Testament so schön, bei dem Blick in die Ewigkeit hinein, dass die Schar vor dem Thron Gottes, vollendete Gemeinde, in einem großen Jubel brüllt, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm, das der gekreuzigte Jesus, der für meine Schuld gestorben ist. Das ist unser Triumph, das ist unsere Freude. Und das verbindet uns, natürlich verbindet uns das mit Christen aus ganz verschiedenen Gemeinden und Traditionen und Heilsarmee und Anglikaner und über, wo das ich bei einem Jesus-Menschen finde, dass er auch in Jesus diesen Frieden gefunden hat, da gehört man zusammen. Ob alt oder jung, ob gelehrt oder ungelehrt, ob Frau oder Mann, das spielt keine Rolle. Ob Heide oder Jude, wir sind in Jesus eins geworden. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen näher noch reden aus diesem Abschnitt und das nochmal zeigen. Das große Wunder, dass wir überhaupt zur Gemeinde Gottes gehören dürfen. Also nochmal. Jesus baut selber Gemeinde. In unseren Tagen wird so viel fabriziert und gesägt und gezimmert und gebockelt und gehämmert. Wir machen Gemeinde, wir machen eine lebendige Gemeinde. Du, das können wir gar nicht. Wir können den Saal richten, wir können beten. Jesus hat mal den schönen Satz gesagt, den müsste man sich einfach merken. Ich will bauen meine Gemeinde. Und das wird er auch in dieser bösen Zeit heute tun, in dieser ungläubigen Zeit, in dieser gottlosen Zeit. Der Herr will in diesen Tagen Gemeinde bauen und darum lohnt sich's, die Augen aufzumachen, die Ohren aufzumachen. Man muss sich umtun, dass man dabei ist, wo der Herr Gemeinde baut. Er tut das in diesen Tagen. Ich will bauen meine Gemeinde. Und das wundert, dass wir überhaupt dazugehören dürfen. Manchmal hat man ja den Eindruck, wenn Leute sich an der Gemeinde anschließen wollen, dann geht das wie bei der Brautschau. Sie wissen doch, wenn junge Männer suchen, wen heiraten sie, dann gucken sie die Töchter des Landes an und sagen, wer ist wohl die Schönste. Und ich traf oft in Stuttgart auch so Leute, die gesagt haben, ja, jetzt habe ich schon so viel Gemeinden besichtigt, ich bin noch nicht ganz durch, ich habe noch ein paar auf meinem Zettel stehen. So wie man beim Aldi oder beim Lidl in den Regalen raussucht, wo gehöre ich hin? Und man merkt gar nicht, überall ist unser Platz, wo Jesus Gemeinde baut. Wo da wirklich ich spüre, da ist Jesus, da ist unser Platz. Und ganz gleich, an welchem Ort der Welt wir sind, wo wir den gekreuzigten Jesus finden mit seinem wunderbaren Werk und dass wir dazugehören, das ist ein unverdientes Geschenk. Nicht, dass wir da lang wählen können, sondern dass ich kommen darf. Warum darf ich kommen? Ich könnte ja gar nicht zur Gemeinde kommen. Warum soll ich auch zur Gemeinde kommen? Ich gehöre doch zu den Heiden. Die Juden sagen das abwerten, zu den Goyim, zu den Völkern. Wir gehören doch nicht zu Israel. Aber weil Jesus, der gute Hirte, so weit die Arme ausbreitet, einlädt, durch Jesus sind wir hineingenommen. Wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Wir sind der Herkunft nach Heiden. Wir stehen außerhalb des Bundes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir haben keine Hoffnung außer durch Jesus. Und durch Jesus geschieht das Wunder. Weil es heute so viele Einzelgänger gibt, so viele Solisten, möchte ich Ihnen das nochmal toll machen und wichtig machen, dass wir dazukommen dürfen, wo sich Leute in einem Hauskreis um die Bibel versammeln, wo da ein Gebetskreis sich trifft, zu so einer Bibelstunde, ganz gleich aus welchem Ort wir kommen, weil Jesus hier heute Mittag an uns sein Werk tun will. Er will Gemeinde bauen, eine Gemeinschaft stiften. Ihr seid nahe geworden, ganz nah mit Gott. Und das muss in jeder Versammlung geschehen, dass wir plötzlich in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehen. Des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Dass wir die Schuld ablegen, gereinigt werden und schon einen Vorgeschmack vom Himmel empfinden, wir gehören dazu. Aber jetzt, wie kommen wir richtig in die Gemeinschaft rein? Jetzt ist das ja immer ein Problem. Da sitzen lauter einzelne Personen und wie kommen wir richtig zusammen? Wir kommen richtig zusammen, nicht über Mitgliederlisten. Hat ja überhaupt auch keine Rolle gespielt bei den ersten Christen. Irgendwelche Traditionen und Ordnungen, die sie hatten für ihre Gemeinden. Sie hatten erstaunlich wenig Ämter. Und das alles, was bei uns oft so eine trennende Rolle spielt, darf ich denn dazukommen? Ich komme ja aus einer anderen Gemeinde, aus einer anderen Tradition. Wo ich Jesus, den Gekreuzigten, finde, ist seine Gemeinde da. Und da gehören wir mitten hinein. Er, der Gekreuzigte Jesus, baut Gemeinde und zieht uns hin an sich und verbindet uns untereinander. Und wo diese Mitte fehlt, kann man sie mit allen anderen Mitteln nicht machen. Es gibt immer wieder viel, die leiden drunter und sagen, man müsste das mehr organisieren und sichtbarer machen. Ich bin immer unglücklich, wenn man das sichtbarer machen will. Wir erleben es doch in allen Gremien, selbst in den evangelikalen Gremien, wo man sich oft schon, wenn 3 oder 4 dabei sind, sich zerstreiten kann über irgendwelche Randdinge. Darum sollen wir merken, die Gremien und die Ordnungen, die sind gar keine Hilfe und die Organisationsformen sind gar keine Hilfe, sondern was hilft, ist das, Jesus, der Gekreuzigte, in der Mitte unserer Versammlungen steht, zu uns redet, das bindet uns im Tiefsten zusammen und schafft eine Einheit, wie es in der ganzen Welt nicht gibt. In der ganzen Welt gibt es solch eine Einheit nicht, solch eine Gemeinschaft, Heimat für heimatlose Menschen. Wir gehen durch dieses Leben und suchen immer wieder nach Plätzen der Geborgenheit. Und Sie können suchen, wo Sie wollen. Sie können sich an Menschen hinhängen. Sie werden enttäuscht sein von Menschen. Die einzige Gemeinschaft, die es in dieser Welt gibt, in der man volle Heimat finden kann, ist die Gemeinde Gottes mitten in dieser Welt. Wir waren Studenten in Tübingen und sind zum Rossberg gelaufen und sind dann unterwegs noch in Dusslingen in den Gottesdienst gegangen. Und natürlich, wie man dann so macht auf der Wanderung, man kommt zu spät, aber die Predigt ist auch das Wichtigste, haben wir uns damals gesagt. Dann kam man gerade zur Predigt recht. Und da saß so ein alter Mann mit Schnauzbart und stupft mich an. Ich habe zuerst gar nicht hingeschaut, ich kenne ja den Mann nicht. Und dann gibt er sein Testament drüber, ich soll das mitlesen. Ich habe damals noch nicht gewusst, wie wichtig das ist. Ich kann es jetzt nur unterstützen, dass man bei der Predigt auch kontrolliert, ob das Wort Gottes ist, was da gepredigt wird. Aber da habe ich doch nicht schlecht gestaunt, dass das ein englisches Neues Testament war. Wie kommt der Bauer in Dusslingen zu dem englischen Neuen Testament? Und nach dem Gottesdienst frage ich ihn, dann erzählt er diese schöne Geschichte, wie er im Ersten Weltkrieg da war bei Ypern und die ganze Einheit wurde aufgerieben. Er gehörte zu den letzten vielleicht 4 Soldaten, die in die Gefangenschaft kamen und er wurde nach England gebracht. Und dann musste er Zwangsarbeit tun und da pfeift er ein Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann sagt plötzlich der englische Wachsoldat zu ihm, sie konnten sich kaum verständigen, du bist mein Feind. Aber weil du Jesus gehörst, bist du mein Bruder. Und dann hat er ihm dieses Neue Testament geschenkt. Wenn Sie auf einmal spüren, was das für eine Gemeinschaft ist, wo in Jesus alle Gegensätze aufgehoben sind, alle Spannungen dieser Welt, die uns sonst trennen, das ist so was Wunderbares, wenn wir zusammenkommen und spüren, wir gehören zusammen. Wir sollten gar nicht so viel Wert legen auf die äußeren Dinge, die uns trennen, sondern auf das, was uns nahe bringt. Ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott, aber durch Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut von Christus, das Blut, das geflossen ist zur Vergebung deiner Schuld, so wie das die 2 Soldaten im Ersten Weltkrieg zusammengeführt hat. Das ist das Geheimnis meines Lebens.
Die
Die große Not in der Gemeinde Gottes ist eine geistliche Not. Man macht heute immer so, wie wenn die Gemeinde vielleicht nicht richtig pfiffig wäre. Das glaube ich gar nicht. Das Entscheidende ist heute, dass wir die geistliche Not haben, dass uns diese innere Einheit so viel fehlt. Wir haben viel Betrieb. Aber dass die Menschen, die in unsere Versammlungen kommen, mit Jesus so zusammentreffen, wie damals die zwei Soldaten. Dass durch unsere Beiträge, die wir im Hauskreis einander geben, Menschen Bekehrung erleben, heraustreten aus der Finsternis. Jetzt spricht Paulus in diesem Abschnitt ja, wie so viel getrennt hat, auch in dieser Gemeinde. Da waren die Heiden, die hatten eine ganz andere Art zu leben als Israel durch sein Gesetz, überkommenes mosaische Gesetz. Er redet ja von der Beschneidung und all den anderen Bräuchen. Wir kennen das ja mit den Sabbatfeiern. Es gibt auch in der Gemeinde von Jesus Christus sehr viele Dinge, die uns trennen. Aber wir müssen immer wieder aufpassen, sind das eigentlich Dinge, die uns bloß im Vorletzten oder im Letzten trennen? Im Letzten, das ist, wenn es um Jesus geht und seinen Kreuzestod für unsere Schuld. Wenn wir da nicht eins sein können, dann gibt es keine Einheiten, keine Gemeinschaft. Aber wenn wir diese Einheit haben, diese Einheit in Jesus, dann müssen wir aufpassen, dass die anderen Dinge gar keine Rolle mehr spielen. Das war in der Urchristengemeinde ein großes Hemmnis. Oft haben sich die Judenchristen auf einem Haufen gesammelt und die anderen standen draußen. Ich habe heute oft eine ganz große Not, wenn ich die Ausländergemeinden sehe. Mir hat neulich ein Chinese erzählt, wie sie sich in einer deutschen Großstadt verzweifelt um einen Raum bemüht haben. Das heißt, es kann doch gar nicht wahr sein, dass ihr mit euren 60 Leuten keinen Raum findet. Ja, die Gemeindehäuser stehen alle leer, aber die sagen, die brauchen wir zum Vermieten. Da muss Geld dafür reinkommen. Für die Gemeinde, für die chinesische Hausgemeinde oder wer da sich sammelt, da haben wir keinen Platz. Die sind fremd. Finden wir überhaupt auch über diese Gräben hinüber? Die anderen sagen ja, ich beobachte das jetzt, wenn ich nicht mehr in meiner Gemeinde bin, wie das nach den Versammlungen oft geht, wie da die, die sich sowieso schon kennen, aufeinander zustürzen und die anderen, die gehen dann plötzlich weg. Neulich sah ich in einem Gottesdienst, wo ich teilnahm, ein indonesisches junges Ehepaar, die studierten in Stuttgart und kein einziger hat die Hand hingestreckt. Weil oft ist unser Volkstum und unsere Tradition so, die trennt und wo man gar nicht zusammenfindet. Sie kennen doch noch die Geschichte, wie der Minister der Königin Kandace nach Jerusalem zog und dann kam er nur bis zum Vorhof der Heiden und er wurde nicht vorgelassen in Israel im Gottesdienst. Und wie traurig fuhr er nach Hause. Zum Glück hat er sich noch die Schriftrolle vom Jesaja gekauft und da trat ihm der Philippus in den Weg und taufte ihn. Und da entsteht eine Gemeinde, wo die alten Grenzen abgetan sind. Wir müssen immer wieder überlegen, wie können wir die wunderbare Weite der Jesusgemeinde erleben, wo wir dazu gehören. Denn unsere Grenzen, in denen wir leben, die sind ganz arg notvoll. Als ich noch bei Licht im Osten tätig war, hat mich das immer interessiert, was geschieht eigentlich aus den zentralasiatischen Bevölkerungsgruppen. Das ist ja für die, die ein wenig Missionsstrategie kennen, war das ein langes Rätsel. In Zentralasien gibt es große Völkerschaften, wo es überhaupt keine Christen gab. Das sind die Usbeken, die Uiguren, die Turkmenen und die Kasachen und die Kirgisen. Und wenn man mit unseren Russlanddeutschen dann gesprochen hat bei Licht im Osten, habe ich gesagt, wer von euch hat denn den Mut, diesen Völkern das Evangelium zu sagen, die gehören doch auch dazu. Jesus will doch alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen. Das hat doch keinen Sinn, wenn ihr euch nur in der deutschen Sprache sammelt. Dann sagten die immer, die stinken so. Ich muss Ihnen das ganz kurz erklären, weil ich ja viel unterwegs bin. Jedes Volk hat einen Geruch. Wir riechen nur unseren europäischen Geruch nicht mehr. Aber die Asiaten leiden schrecklich an unseren Ausdünstungen. Und wir finden das bei den fremden Völkern, wenn wir heute sagen, bei den Zigeunern und so, machen wir den auch. Und jetzt ist das Wunder passiert 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Dass da ein paar Russlanddeutsche waren, der Heinrich Voth, ich glaube, er kommt auch immer hier nach Eidlingen, der Franz Thiessen und solche Brüder, die haben gesagt, wir gehen nicht nach Deutschland, um dort unsere Rente abzuholen, sondern die blieben draußen und sind Säulen des Reiches Gottes geworden. Ich weiß nur, wie der Heinrich Voth kam und sagt, wir haben angefangen, für diese Völker zu arbeiten. Er sagt, ich höre schon, es gibt eine kirgisische Gemeinde. Nein, es gibt drei. In der Zwischenzeit gibt es über 200. Das ist ein Aufbruch ohnegleichen, wenn wir einmal anfangen zu erkennen, wie Jesus in diesen Tagen Gemeinde baut. Wenn wir nicht auf dem Schlauch stehen, unserer Trennungen und unserer äußeren Empfindungen, und sagen, der liegt mir nicht, der ist mir nicht sympathisch und da mache ich meine Grenzen, sondern dass ich merke, Jesus baut seine Gemeinde und ich darf Einheit erleben im Vollzug, ganz wunderbar. Ich war jetzt zu einer Konferenz dort in Zentralasien, wo sich 500 einheimische Mitarbeiter, Turkmenen, Usbeken, Uiguren, Kasachen, Kirgisen versammelt haben. 500 Leute. Und dann ging man auf die Knie zur Gebetsgemeinschaft. Es war für mich ein Vorgeschmack vom Himmel. Dass das Jesus unter uns machen will, diese Einheit so spüren lassen. Aber da, wo man vor Jesus tritt und wo nichts anderes mehr eine Rolle spielt, als dass Jesus der Herr ist und sein Evangelium allen gebracht werden muss. Es werden noch viel Opfer gebracht werden. Aber wir wollen für Jesus dienen. Wo haben wir denn diesen Geist? Wir wollen doch verbunden sein mit diesen Jesus-Leuten in aller Welt, wo wir merken, wir gehören zusammen. Und jetzt spricht Paulus hier, dass Jesus etwas abbricht. Was bricht er denn ab? Er bricht die Zäune ab, die dazwischen standen. Die Zäune, die dazwischen stehen. Das ist in einer Jesus-Gemeinde ganz arg schlimm. Was trennt denn unsere Welt? Das ist der Stolz und der Hochmut. Wir sind stolze Leute, die Juden waren stolz, wie sagt Paulus. Ich war ein Hebräer, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Benjamins und so weiter. Er war ganz stolz, ich gehöre zur Elite und die Heiden waren stolz und die Weisen sind stolz und die Gebildeten sind stolz und die Kunstbeflissenen sind stolz. Jeder Mensch ist stolz. Und Jesus zerbricht unseren Stolz unter seinem Kreuz. Kein einziger Christ braucht sich etwas einbilden auf seine Intelligenz, auf seinen eifrigen Willen, auf seine Herkunft, auf seine Tradition, auf seine Volkszugehörigkeit. Am Kreuz stehen wir alle da, als Leute, die völlig unverdient zur Gemeinde kommen. Das ist ein unbezahlbares Geschenk, dass wir dazugehören dürfen. Und da soll es in der Gemeinde eigentlich gar nie mehr einen Hauch geben, dass die Jüngeren meinen, sie seien mehr als die Älteren. Oder die Deutschen als die Fremden, oder wer das auch ist. Unter dem Kreuz von Jesus wird das abgebrochen. Er hat die Mauern abgebrochen zwischen Heiden und Juden, zwischen Intelligenten und solchen, die schwerer tun. Und da darf es gar keine Unterschiede geben. Leider weiß ich auch, dass es Diskriminierung von Frauen in evangelikalen Gemeinden gibt. Wir wollen sehr hellhörig sein. Wo Frauen sagen, wir gelten nichts in der Gemeinde, nur weil wir Frauen sind. Das ist nicht im Sinn von Jesus. Jesus bricht das nieder, was trennt, und hat etwas Neues gebildet. Er macht Jesus-Menschen aus uns. Er ist unser Friede. Er ist unser Frieden. Herrliches Wort. Früher im alten Furtbachsaal, das kennen die Jüngeren nicht mehr, das war ein Hauptversammlungssaal in Stuttgart in der Furtbachstraße, wurde dann abgebrochen. Da war ein großes Bild, ein Jesusbild, so ein Nazarenerbild, Jesus mit so wallenden Locken und drunter stand, er ist unser Friede. Da hat immer von unserer Schule, nach dem Schuljahrschluss, die Schulkundgebung stattgefunden, bevor am nächsten Tag die Zeugnisse kamen. Das hat mich immer getröstet, bevor man am nächsten Tag die schlimme Ernte einheimsen musste. Jesus ist unser Friede. War eine tolle Botschaft. Er ist unser Friede. Was bedeutet das? Jesus ist unser Friede. Aber Paulus meint das auch im Blick auf die Trennungen, wo wir immer wieder meinen, uns etwas herauszubilden. Die einen, wir haben mehr zum Sagen. Jesus soll der Herr seiner Gemeinde allein sein und darum wollen wir ihn dienen lassen. Er ist unser Friede. Er gibt unserem Leben Zukunft, Hoffnung, gar nichts anderes. Das ist ein ganz großer Schatz in der Gemeinde. Ich will es an ein paar Stellen noch mal zeigen, wo heute die Probleme sind. Viele Christen, die finden heute bloß noch zu Hauskreisen, wo sie sagen, da habe ich sympathische junge Leute gleichen Stils bei mir. Schade. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich junge Christen traf, die sagten, mir macht es Riesenfreude, mit alten Menschen zu reden. Wenn man die ganze Weite der Jesusgemeinde erlebt, mit ihren reichen Erfahrungen, mit ihrem reichen Wissen, wenn die erzählen aus ihrem Leben und wenn die Alten die Jungen wieder erleben, mit manchen umstürzerischen Ideen, aber das macht den Reichtum der Gemeinde Jesus. Gott will keine Einzelkinder, er will keine Solisten, er führt uns über die Zäune zueinander. Es war auf einer großen christlichen Konferenz, wo die ganzen Gegensätze der verschiedenen Kirchen aufgebrandet sind und dann die Tradition so kommen. Ihr kennt das ja, wenn man über Taufen diskutiert. Fangen Sie bitte nie an, über Taufen überhaupt das Thema bloß anzuschneiden. Dann kommen Sie alle in die Wolle. Und da hat einer dieser Evangelisten damals aus Sri Lanka dieses herrliche Wort geschrien in die zerstreitende Diskussionsrunde hinein. Don't look on us, look on him. Guckt doch von euch weg auf Jesus. Guckt doch von eurer Sache mal weg. Wenn euch das treibt, dass ihr Zeugen von Jesus sein wollt. Ich möchte noch ein Wort sagen für die Verliebten und für die jungen Ehepaare. Es ist ja ein Irrglaube, wenn man meint, heute laufen die Ehen alle unproblematisch. Jede Ehe ist ein großes Wagnis. Und manche sagen, aber wir beten doch. Beten macht nicht, dass alles funktioniert. Wisst ihr, was das Bindemittel ist von zwei Eheleuten? Und das ist ja das Merkwürdige. Verliebte, die sind grundverschiedene Leute. Die tragen alle Gegensätze in sich. Frühaufsteher, Spätaufsteher, pingelig oder oberflächlich, chaotisch. Und wie bringt man das zusammen? Da gibt es nur einen Klebstoff. Dass sie ganz oft miteinander auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, du kennst mich. Dass einem es nie mehr über die Lippen geht, aber mein Mann, aber meine Frau. Wenn man unter dem Kreuz Jesu ist, dann wird Jesusgemeinde in der kleinsten Einheit gelebt. Wenn Eltern mit den Kindern das durchmachen, bei allem, wo man sich auf die Nerven geht. Aber wir sind unter dem Kreuz von Jesus begnadigte Leute und wir gehören zusammen und wir erleben das, wie Jesus etwas Neues schafft. Er macht heilige Leute, heilige Leute. Fritz von Bodelschwing, der Sohn vom Gründer von Bethel, der Berühmte, der dann das Lied gedichtet hat, nun gehören unsere Herzen, der ganze Mann von Golgatha, der erzählt einmal, als Kind sei ihm das immer das Schrecklichste gewesen, wenn er in der Kinderbibel von der Mutter erzählt bekommen hat, von den Heiligen. Und er hat gedacht, das muss ja furchtbar unpraktisch sein. Er ist so gern über die Wege gerannt, wenn man mit so einem Heiligenschein durch die Welt laufen muss und er immer runterkullern kann. Bis er dann begriffen hat, halt mal, der Heilige ist doch was ganz anderes. Und dann sagt er auf seine anschauliche Art, wer waren denn die Heiligen, zu denen uns der Herr hinführt? Die Heiligen, das sind doch die Leute, die auf den Bäumen von Jerusalem rumgeklettert sind, so sagt Bodelschwing, und die Palmzweige abgehauen haben. Das sind doch die gewesen mit den schwieligen Händen, die Handwerker. Aber sie hatten tief im Herzen die Jesusfreude. Und er sagt, es geht oft wie der Auferweckung des Lazarus. Da merkt man gar nicht, wie der Tote lebendig wird. Da fängt das Neue im Herzen an, aber man spürt, als wie die Funken aus dem dunklen Herzen herauskommen, weil Jesus was Neues angefangen hat. Dieses Wunder wollen wir erleben, das Jesuswunder, dass er neue Menschen macht und heiligt. Wir gehören zu dieser herrlichen Familie. Zu welcher Familie? Zu der Familie der Apostel, der Heiligen. Die Apostel, das war ja auch so ein Häuflein. Der Petrus war mehr so ein Schlägertyp. Also ich hoffe, dass von ihnen keiner ein Schwert dabei hat. Und der Petrus konnte mit dem Schwert auch noch zuschlagen. Das war also schon Haudegen. Und da waren alle möglichen Typen dabei. Aber Jesus hat in diesem Leben seine Geschichte gehabt. Und jetzt sagt hier Paulus diesen Leuten in Ephesus, merkt ihr nicht, dass Jesus in euch auch so was machen will? Er will seine Geschichte machen. Bei euch, mit allem Schwächen und Versagen, möchte er in eurem Leben wirken, wie bei der Maria von Magdala und wie bei der Phoebe und wie bei der Lydia. Und er will in deinem Leben eine ganz wunderbare Geschichte machen. Er ist doch der Macher, wir sind doch gar nicht die Macher. Öffne dich doch, genieße die Gemeinschaft. Es gibt so viele Plätze, wo du diese Jesusgemeinde findest. Kein Ort der Welt, wo du einsam sein musst. Ich meine ja, es gibt auch kein Volk mehr heute, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. Selbst in Bhutan und längst verschlossenen Ländern gibt es Jesusgemeinde. Und da gehören wir hin, vom ersten bis zum letzten Tag. Und da sind wir nur die, ja, da sind wir nicht bloß die Gäste und die Fremdlinge, sondern die Hausgenossen. Wir gehören dazu, weil Jesus uns begnadigt hat und da haben will. Und was sind denn die Propheten, zu denen wir dazugehören? Die Propheten im Alten Bund, die haben ja immer mehr von der Wirklichkeit Gottes eingefangen. Manche Christen, die kennen bloß die Geschichte vom lieben Gott. Und die wissen nicht, dass unser Gott auch ein zerstörendes Feuer sein kann. Und dass Gott auch mit uns ins Gericht gehen kann. Und deshalb ist wichtig, dass man bei dieser Gemeinde ist, die auf dem neutestamentlichen und alttestamentlichen Wort steht. Liebe Schwestern und Brüder, wer eine Seite aus dem Alten Testament rausreißt, der steht vor einem Haufen leerer Blätter, da fällt die ganze Bibel auseinander. Wir wollen dort zur Jesusgemeinde gehören, wo die ganze Bibel allein Richtschnur und Quellgrund ist, mit dem man lebt. Und da gehören wir dazu, ganz gleich, welche Konfession das ist. Und wir sind schon Bürger mit den Heiligen, schon Gottes Hausgenossen. Wir haben heute schon Zugang zu den himmlischen Schätzen. Jesus Christus ist der Eckstein dieses Baus. Wir haben Miteigentumsrecht im Himmel. Wir gehören dazu. Wir sind begünstigt, begnadigt und wir nehmen uns diesen Schatz gar nicht richtig so oft bewusst. Und darum noch ein letztes, ein Platz zum Wohlfühlen ist die Gemeinde. Ein Platz zum Wohlfühlen, das spielt heute eine ganz große Rolle, das Wohlfühlen in unserer Gesellschaft. Ich komme aus Häslach, in meiner Umgebung sind 80% Ausländer, in Gesamthäslach insgesamt, da gibt es auch noch Villenteile, 60% Ausländer. Da hat Lenin 1907 schon beim Sozialistenkongress gewohnt. Das ist ein traditionsreicher Fleck in Stuttgart. Und die Altbürger, die haben es ein bisschen schwer. Und die Altbürger, die sammeln sich bei der Hoggetze. Wissen Sie, was eine Hoggetze ist? Das ist was zum Wohlfühlen. Anna Schäufele-Fest heißt es. Da sitzt man auf Bänken und Schrannen und da gibt's irgendwas zum Essen, so ein Braten und Spätzle oder was weiß ich. Und dann spielt irgendeiner auf der Ziehharmonika. Das ist ein Platz zum Wohlfühlen. Sie kennen das auch bei den Vereinsfesten, ob Sie bei den Kaninchenzüchtern sind, Hasenzüchtern, wo überall, oder beim Liederkranz, überall. Ein Platz zum Wohlfühlen. Jetzt sagen Sie, Anna, also das ist nicht meine Kultur, ich bin junger Mensch, ich will mehr wie die Rocker, ich will eine Lichtorgel und ich will laute Musik haben, ich will Beatbetrieb haben, damit ich mich wohlfühle. Aber passen Sie mal auf, in der Gemeinde ist gar nicht wichtig, ob Sie sich wohlfühlen. Ich glaube, die ganze Diskussion ist heute verkehrt. Natürlich nett, wenn man schön vorbereitet. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber das Entscheidende ist, ob Gott sich wohlfühlt. Eine Behausung Gottes. Eine Gemeinde ist eine Wohnung Gottes. Ob Gott sich heute Mittag in unserer Nähe wohlfühlt. Oh, dann will ich davonrennen. Ich kann doch gar nicht in die Nähe Gottes gehen. Ah, das müssen wir mit dem Wohlfühlen, müssen wir aufpassen. Dass Gott sich in unseren Gemeinden wohlfühlt, schon unsere ganze Anstrengung wieder sein, dass er kommen kann, dass er redet, damit er arbeitet in unseren Herzen. Und dann ist nötig, dass wir Schuld ablegen, uns reinigen lassen, erneuern lassen, damit Gott sich wohlfühlt bei uns, damit er uns beschenken kann, damit er durch seinen Geist Wohnung bei uns machen kann. Viele junge Leute heute, die wollen die Gemeinde konstruieren nach einem Ideal. Ihr lieben junge Leute, es funktioniert nicht. Es gibt nirgendwo eine reine Gemeinde. Auch keine ideale Gemeinde. Auch die Gemeinde von Ephesus hat wie die von Korinth viele Mängel gehabt. Aber das Wichtigste ist, dass Gott dort Wohnung macht und mit Menschen arbeitet. Und an Menschen beschenkt, seine Liebe und Güte ausbreitet. Darum sind wir so dankbar, dass es diesen Platz hier in Aiglingen gibt. Und wir sind dankbar, dass es unzählige andere Plätze gibt, irgendwo auf der Welt, im Kongo oder in Indonesien. Einer der ersten Missionare, die nach Feuerland ausgereist sind, dieser Gardiner,
dem waren die Pescheren aufs Herz gelegt. Von denen hat der Charles Darwin gesagt, das seien eigentlich Tiere, die seien keiner Veredelung fähig. Und der Gardiner, ein alter Offizier, hat gesagt, denen möchte ich von Jesus was sagen. Die möchte ich zur Jesusgemeinde hinzubringen. Und als dort eine Gemeinde gab, hat der Darwin geschrieben, ich möchte Ehrenmitglied in ihrem Missionsverein werden. Ich habe nicht gewusst, dass sowas möglich ist. Dass Menschen so verändert werden können. Wenn wir dort sind, bei der Gefährdetenhilfe Wegscheide, die sich um die Knackis kümmert im Gefängnis, müssen Sie mal angucken, wie dann junge Leute kommen, die so eine ganze, schon von ihrer Familie heraus, ja, sie kommen, alle Dunkelheit drin haben. Und dann nehmen die sie mit in die Jesusgemeinde und Gott fühlt sich wohl, wenn er Menschen verändern kann. Und wir gehören mit dazu. Denkt doch keiner, er sei besser. Mensch, wir dürfen dazu zu all diesen Plätzen. Ich vergesse nie, wie ich in Uganda einmal das miterlebt habe, bei einer aussätzigen Gemeinde, da sind sie da gesessen mit den verfaulten Gliedmaßen, unappetitlich, eklig. Es waren die letzten auf einer Insel an der Grenze nach Ruanda. Und dann haben sie gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und wie nah waren wir uns auf einmal. Da war all das andere weg, die ekligen Wunden. So wir fühlten, wir sind eins in Jesus. Das größte Geheimnis, wenn du das erleben kannst, in deinen Nöten, in deinen Anfechtungen, in deinen Zweifeln, suche Jesus-Gemeinde. Suche dort, wo Jesus, der Gekreuzigte, an dir wirken kann. Und dann lass dir alles abbrechen, was dich hochmütig und stolz macht. Dann wirst du für dein Leben diese herrliche Sache finden, dass trotz aller Mängel und Fehler und vieler Schwierigkeiten und vieler Enttäuschungen doch immer wieder neu dieses Wunder passiert, dass Jesus uns hineinnimmt in seine große Gemeinde, die heute schon in der Ewigkeit um seinen Thron sich versammelt. Es dauert ja nicht lang, dann sind wir hoffentlich dabei. Wir wollen diesen Schatz hier in dieser Welt schon genießen. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns zu deiner Gemeinde gerufen hast. Verzeih uns, wo wir immer wieder uns selber für besser angesehen haben, für frömmer oder für überlegen. Dabei ist das Wunder, dass du uns haben willst und du uns dazu nimmst und dass du uns brauchst. Wir möchten dich bitten, dass du Gemeinde erwächst auch durch unseren Dienst, auch in den Orten, wo wir sind, dass wir Gemeinde dorthin immer wieder führen können, wo du bauen kannst, wo du erneuerst. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Und wir denken jetzt auch an die, die abgeschnitten sind, an die Kranken, die sich sehnen, jetzt unter uns zu sein, die traurig sind, dass wir die Jesusgemeinde zu ihnen hintragen, an ihr Krankenbett, dass wir sie trösten, mit ihnen beten, Lieder singen. Dass sie wissen, sie sind nicht allein, sondern du bist da und hältst sie. Du bist ihr Friede, sonst nichts. Und dann, Herr, gebrauche uns, dass wir deine Zeugen sein können. Amen.